Hey, Hutrich, Lulu, hör auf, dein Bruder ständig ins Ohr zu beißen. Ich koche sonst nachher ein Süppchen auf euch. Jetzt haltet kurz mal den Schnabel. Ich will sehen, wer da draußen ist.
Ach, ihr seid's. Ihr habt den Fledermaus-Express nach Patuvalodon da oben im Gebirge gebucht, nicht wahr? Hier, haltet mal kurz. Aber noch nicht den Deckel anheben. Das sind lebendige Knorpelwürmer. Meine Kleinen haben Hunger. Ja, ganz ruhig, Hutrix. Wisst ihr, ich habe selber lange in Patuvalodon gelebt. Ist ein tolles Dorf. Nette Leute. Aber irgendwann wurde es mir zu langweilig. Und das kann tödlich sein für einen Gnomen, wisst ihr? Dann bin ich eben weitergezogen. So, Hutrix, na komm, haltet euch gut fest. Und falls er anfängt, im Boden zu sinken, haltet ihr einfach einen Knorpelwurm vor sein Maul. Das sollte ihm dann wieder genug Antrieb geben, weiterzufliegen. Und er bekommt keinen Hunger auf euch. Win-win, würde ich sagen. Oh, huch, da geht's auch schon los.
Na, da wünsche ich viel Glück. Immerhin die Hälfte schafft es unbeschadet. Grüßt mir den alten Zwirbelbart, wenn ihr da seid. Gute Reise.
Und damit herzlich willkommen zu Würfel mal auf, dem Podcast für One-Shots und Kampagnenideen von mir für euch. Zu jeder Folge gibt es das passende PDF zum Selberspielen direkt auf die Hand. Folgt dafür einfach dem Link in der Folgenbeschreibung. Und dieses Mal bekommt ein ganz besonderes Volk die Aufmerksamkeit, die es häufig selber gar nicht so will. Das Volk der Gnome und Gnominnen. Etwa einen Meter groß, spitze Gesichtszüge, lange Öhrchen und ein loses Mundwerk leben GnomInnen gerne abgeschieden von den anderen Völkern der Welt. Angetrieben von ihrer unstillbaren Neugierde und Kreativität leben sie jeden Tag, wie er gerade kommt. Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit zählen zu ihren Grundtugenden. Was auf den ersten Blick vielleicht naiv klingen mag. Doch der geneigte oder die geneigte GnomInnen-KennerIn wird es zum Lachen bringen. Denn neben ihrer freundlichen Art sind GnomInnen gewitzt und sehr intelligent. Sie lieben es zu tüfteln, Dinge auszuprobieren und das am Ende für die Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Jeder und jede SpielerIn sollte in seinem oder ihrem Leben einmal in die Vorzüge kommen, einen Gnom oder eine GnomIn zu spielen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein gnomenspezifisches One-Shot zu leiten, lade ich dich ganz herzlich ein, die nächsten 30 Minuten mit mir zu verbringen und herauszufinden, was es mit Patuvalodon auf sich hat und welch abenteuerliche Geschichte sich dort erzählen lässt. Um was geht es eigentlich in diesem One-Shot? Lass es mich kurz für dich zusammenfassen. Deine Abenteuer-GnomInnen werden auf eine Reparaturmission geschickt, bei der sich relativ schnell einige Ungereimtheiten erkennen lassen. Das führt dazu, dass sie einen seit Jahrhunderten stillgelegten Stollen erkunden müssen oder zur benachbarten Zwergenfestung aufbrechen müssen. Früher oder später werden sie erkennen, welche Bedrohung auf Patuvalodon zurollt. Und sie bekommen die Möglichkeit, die erste Welle dieser Bedrohung zu bekämpfen. Am Ende gibt es einen schönen Cliffhanger, mit dem sich einiges anfangen lässt, auch hinsichtlich einer Kampagne. Aber dazu dann später mehr. Patuvaladon ist eine kleine Gnomenstadt oder eher ein kleines Gnomendorf inmitten des Ostgebirges des Menschenreiches Norania. Von den Menschen allerdings unentdeckt, lebten die GnomInnen hier Jahrhunderte in friedliebendem Chaos untereinander. Eine geniale Konstruktion aus magischen Kristallen erlaubt es den Gnomen, tief im Inneren des Gebirges zu leben und bei Bedarf Sonnenlicht auf besondere Stellen ihres Dorfes werfen zu lassen. Dabei werden die Sonnenstrahlen von der Spitze des Berges durch Schächte gezielt von Kristall zu Kristall geworfen und bei Bedarf gestreut. Dies wurde zu Beginn von Patuvaladon in einem sehr komplexen Tunnelsystem gebaut und es gibt auch zahlreiche Schächte, die immer zu diesen Kristallapparaturen führen, denn hin und wieder müssen natürlich auch Reparaturen durchgeführt werden. Das heißt, der gesamte Berg ist durch ganz, ganz viele kleine Stollen ziemlich, ja, in der Form eines Schweizer Käses. Im Zusammenspiel mit den Kristallen und Edelsteinen, die an der Innenwand der gigantischen Höhle, in der die Stadt beheimatet ist, wachsen und herausstechen, ergibt dies ein faszinierendes Lichtspiel. Man kann sich das wirklich vorstellen wie einen Sternenhimmel nur mitten im Gebirge. Dieses kleine Dorf ist also in dieser riesigen Kuppelhöhle oder in dieser riesigen Höhle mit einer Kuppel und durch diese ganzen funkelnden Kristalle scheint es so, als würde man unter dem Nachthimmel liegen. Außerdem sorgt das Sonnenlicht dafür, dass die allseits beliebten Juckelbeeren im stadteigenen Garten wachsen und gedeihen. Wenn die knallroten, runden Beeren blühen, strahlen sie eine enorme Wärme aus und verursachen so eine tropische Stimmung unter den GnomInnen von Patuvaladon. Die Juckelbeere ist somit Hauptnahrungsmittel und Heizung in einem. Und das sorgt auch dafür, dass es natürlich in diesem Dorf sogar so etwas wie Jahreszeiten gibt. Denn natürlich blühen die Juckelbeeren nicht die ganze Zeit. Allerdings jetzt zu Beginn des spezifischen Abenteuers stehen die Juckelbeeren natürlich in voller Blüte und alle GnomInnen des Dorfes haben frische Juckelbeeren dabei und lassen es sich richtig, richtig gut gehen. In Patuvaladon selbst leben etwa 70 GnomInnen. Das heißt, grundsätzlich kennt man sich untereinander. Viele verbringen schon etliche Jahrzehnte in dieser Höhle und sind durch rühmliche oder manchmal auch unrühmliche Taten bekannt geworden. So natürlich auch die SpielerInnen-Charaktere, was den Kennenlernprozess untereinander erleichtern sollte. Vielleicht hilft es auch ein wenig bei der Charaktererstellung. Denn wenn man sich überlegt, was für einen Stellenwert möchte ich mit meinem Charakter in Patuvaladon darstellen, könnte man dies auch in einen nett gemeinten Nachnamen verpacken. Beispielsweise, wenn man dafür bekannt ist, dass man beispielsweise dem Bäcker einmal aus Versehen in die Luft gejagt hat. Also nicht die Person, sondern den Laden. Dann kann man sich ja XY Kuchenknall nennen. Dann hätte man beispielsweise schon einen sehr witzig klingenden Nachnamen, was auch so ein bisschen das gleichzeitig Süße wie auch Verrückte und Abgefahrene der GnomInnen darstellen kann. Und gleichzeitig verbindet natürlich jede Person, jeder NSC in diesem Dorf den Charakter genau mit dieser Sache. Und kann dann darauf eingehen. Das heißt, man hat schon eine Ebene, auf der man sich gemeinsam die Bälle hin und her schmeißen kann und die sozialen Situationen werden sehr, sehr viel einfacher ausfallen.
Hey Kuchenknall! Na, heute schon was in die Luft gesprengt? Wie geht's dem alten Herrn?
Und so kommt man viel leichter in Gespräche und kann die Situationen sehr authentisch miteinander verknüpfen. Da Gnomentechnik natürlich auch immer irgendwo eine Wahrscheinlichkeit hat, auszufallen, ist es kein Wunder, dass hin und wieder ein Kristall aus seiner Fassung fällt, eine diebische Elster oder ein neugieriger Dachs dem Funkel nicht widerstehen kann und einen Kristall entwendet. Deswegen schöpft Obermechaniker Zwirbeldraht auch keinen bösartigen Verdacht, als eines Tages erneut das Lichtspiel ausfällt. Wie so oft nimmt er ein paar Münzen zur Hand und watschelt zur nahegelegenen Plimshalle, um ein paar Freiwillige zu finden, die sich dem bis zu zweitägigen Aufstieg stellen wollen. Im äußersten Fall müssten die Freiwilligen zu der nahegelegenen Zwergenburg Wetterstein reisen, um einen neuen Kristall zu kaufen. Denn nur die Zwerge sind in der Lage, einen solch feinen Kristall zu erarbeiten. Zu Beginn des Abenteuers befinden sich also unsere SpielerInnen-Charaktere in dieser Plimshalle. Das ist so gesehen das soziale Zentrum von Patuvaladon, in der man seinen Gelüsten nachgehen kann und sich frei entfalten kann. Hier findet man in einer Ecke einen Tüftler-Workshop, in dem kleinere Geräte, mechanische Haustiere oder sonstige Tüfteleien gewerkelt werden. In einer anderen Ecke einen Skulpturenpark mit Atelier, in dem sich KünstlerInnen verausgaben und mit im Allgemeinbesitz befindlicher Farbe herumsprenkeln können. Und in einer dritten Ecke eine Chill-Out-Area, in der MusikerInnen miteinander jammen und andere GnomInnen zuhören können. Du kannst gerne die SpielerInnen-Charaktere auch ein bisschen dieses Feeling aufnehmen lassen, mit anderen GnomInnen interagieren lassen, um in dieser Welt überhaupt erstmal anzukommen. Allerdings sollte es auch den SpielerInnen nicht direkt die Nackenhaare aufstellen, wenn das Licht plötzlich ausfällt. Denn das ist im Patuvaladon tatsächlich relativ normal. Es kommt im Jahr so 5 bis 10 Mal vor. Jeder weiß also, dass in ein paar Minuten der Obermechaniker vorbeikommen wird. Obermechaniker Zwirbeldraht hat eine sehr interessante und für GnomeInnen sehr beispielhafte Hintergrundgeschichte. Denn wie es für GnomeInnen üblich ist, hat Patuvaladon keine Regierung, keinen Bürgermeister oder sonstiges. Denn Gnome und GnomeInnen leben gerne dezentral, ohne Autoritäten und in vollem Chaos. Aber es muss sich irgendjemand um diese sehr fehleranfällige Konstruktion kümmern und dafür Sorge tragen, dass, wenn ein Kristall ausfällt, dieser auch wieder eingesetzt wird oder ersetzt wird. Und deswegen haben sich die GnomeInnen von Patuvaladon eine sehr einfache und pragmatische Lösung ausgedacht. Derjenige, der beim Ableben des Obermechanikers am nächsten an ihm dran steht, wird neuer Obermechaniker. Denn tüfteln kann jeder und diese Bürde tragen möchte kaum jemand. So soll es eben der Zufall entscheiden, wer der nächste Obermechaniker wird. Leider hat Obermechaniker Zwirbeldraht in seinem früheren Job Brötchen ausgeliefert und war zu einem ungünstigen Zeitpunkt bei dem vorangegangenen Obermechaniker, als dieser sich gerade selbst in die Luft gejagt hat. Als Resultat eines fehlgelaufenen Experiments. Nun bekleidet er dieses Amt schon seit einigen Jahrzehnten und ist mehr und mehr ergraut und damit auch hin und wieder sehr niedergeschlagen, ob der chaotischen Verhältnisse in Patuvaladon. Denn solch ein wichtiges Amt hat er sich eigentlich für seinen Lebensweg nicht vorgesehen. Nun betritt er mit seinem langen Bart, seinem gezwirbelten Schnurrbart und seiner Nickelbrille die Plimshalle und schaut in die Runde. Nur weil das Licht ausgefallen ist, heißt das nicht, dass die GnomeInnen nichts sehen. Denn sie haben Dunkelsicht. Also an und für sich ändert sich nicht viel. Aber die Versorgung der Juckelbären mit frischem Tageslicht und auch das Lichtspiel in der Höhle sind den GnomeInnen schon wirklich viel wert. Deswegen sollte es Obermechaniker Zwirbeldraht auch nicht schwer fallen, die SpielerInnen-Charaktere davon zu überzeugen, diese Mission auf sich zu nehmen. Er wird in die Runde fragen natürlich und somit kannst du als SpielleiterIn auch deinen SpielerInnen die Möglichkeit geben, sich freiwillig zu melden. Wenn dies nicht passiert, wird er auf sie zugehen und sie direkt um Hilfe bitten. Sollte dann immer noch keine Bereitschaft vorhanden sein, können sicherlich ein paar Goldmünzen extra die SpielerInnen auf die richtige Fährte lotsen. Das Ziel ist also klar. Es soll herausgefunden werden, wo in dieser komplizierten und verzwickten Konstruktion ein Kristall fehlt und diesen bei Bedarf zu ersetzen. Dafür bekommen unsere Abenteurer natürlich auch eine Karte über das verzwickte Höhlensystem. und einen üppig gefüllten Geldbeutel, um notfalls bei den ZwergInnen einen neuen Kristall zu kaufen. Jetzt haben die SpielerInnen noch etwas Zeit, sich im Patovaladon auf das Abenteuer vorzubereiten. Sie können dazu verschiedene Personen aufsuchen. Beispielsweise Gulleborg. Sie ist die Zuchtmeisterin des Fledermaus-Expresses und kann den SpielerInnen-Charakteren anbieten, sie in die erste Halle fliegen zu lassen. Dies wäre eine Ersparnis von einem halben Tag Reise. Also sehr, sehr lukrativ. Im Gegenzug müssten sie Gulleborg nur etwas Interessantes oder Leckeres mitbringen. Ein fantastischer Handel, nicht wahr? Natürlich gibt es auch noch zahlreiche andere Personen, die im Patovaladon helfend zur Seite stehen können. Beispielsweise wäre da noch Ritzi Niffelrotz zu nennen, der Farmer, der mit Aaskäfern das Juckelbeerenfeld bestellt. Er könnte sich vorstellen, ein oder zwei Aaskäfer entbehren zu können, um die GnomInnen an ihr Ziel zu bringen. Natürlich ist dabei deiner Fantasie und der Fantasie deiner SpielerInnen keine Grenze gesetzt. Beispielsweise haben meine SpielerInnen beim Spielen dieses One-Shots einen Schmied besuchen wollen und sich dort etwas anfertigen lassen wollen. Das habe ich dann natürlich spontan für sie mitgespielt und war in der Situation auch nur sinnvoll. Also, falls dir etwas einfällt, kannst du Patovaladon gerne um einige interessante Personen bereichern. So oder so, irgendwann werden unsere Helden in die Kristallhalle kommen. Das ist die Halle, in der der letzte Kristall hängt, der die Sonnenstrahlen in die Höhle von Patovaladon hineinstrahlen lässt. Und so wie es der Zufall will, fehlt genau hier schon der Kristall. Eine sehr eigenartige Begebenheit, weil sich eigentlich in diese Tiefe weder ein Marder noch ein Dachs noch eine diebische Elster verirrt und hin und wieder tatsächlich Reisende hier durchkommen, wie beispielsweise ZwergenhändlerInnen oder eben ausgehende oder einkommende GnomInnen, die auf Abenteuer waren oder zum Handel in Wetterstein oder. Von dieser Halle führen zwei gewaltige Tore ab. Eins rechts, eins links. Das rechte führt nach Wetterstein, das ist klar. Dies wird auch sehr häufig benutzt und scheint in gutem Schuss zu sein. Das andere führt in einen unbelebten Stollen, den keine Gnomenseele seit Hunderten von Jahren je betreten hat. Legenden zufolge war dies einst der Stollen, aus dem die ersten GnomInnen nach Patovaladon kamen. Aber das ist schon so viele hundert Jahre her, welcher Gnom soll sich das merken? Jedoch scheinen ein paar seltsame Feuerspuren genau auf dieses Tor hinzuführen. Und damit fängt unser Abenteuer erst richtig an. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie unsere Abenteurer diese Situation bewältigen wollen. Entweder sie nehmen die pragmatische und vermeintlich einfachste Lösung und sagen, der Kristall ist weg, wir besorgen einfach einen neuen und brechen nach Wetterstein auf. Die andere Option ist, dass sie diesen ominösen Spuren folgen, denn sie werden sehr schnell sehen, dass oberhalb des Tores zu dem unbelebten Stollen ein klaffendes Loch zu erkennen ist, das etwa 1,50 Meter mal 1,50 Meter groß ist. Also gerade groß genug, um als Gnom hindurchzuschlüpfen. Hier tritt das erste Mal eine Mechanik in Kraft, die ich extra für dieses gnomenspezifische Abenteuer überlegt habe. Denn GnomInnen sind unfassbar neugierig. Und diese Möglichkeit, den Spuren zu folgen, deren Ursprung man noch nicht kennt, zu sehen, was hinter diesem Tor ist, in diesem unbelebten Stollen, das alles ist unfassbar aufregend und könnte die Neugierde der GnomInnen auf jeden Fall triggern. Allerdings kann es auch sein, dass die SpielerInnen sagen, nee, mein Gnom, der tickt so nicht, der ist eher an anderen Sachen interessiert und möchte lieber die pragmatische und einfache Lösung wählen. Wenn du als Spielleiterin das forcieren möchtest, dann kannst du sie gerne einen Weisheitsrettungswurf werfen lassen. So könnte man dann die Würfel entscheiden lassen, ob die Neugierde siegt oder eben nicht. Wir folgen jetzt erstmal den Spuren hinter dieses Tor, das so viel Abenteuer verspricht und uns mit seinen verbrannten Spuren in seine Richtung lockt. Ein kalter Lufthauch umwirbelt die Nasen der SpielerInnencharaktere, als sie diesen Stollen betreten. Tief führt der Weg hinunter in den Berg hinein. Und einige Meter können die Spuren noch verfolgt werden, bis schließlich eine sehr sandige Stelle die Spuren unterbricht. Ein geübter Blick nach oben verrät, dass Sand aus der Decke rieselt und bei jeder kleinsten Erschütterung über den bereits am Boden liegenden Sand drüber rieselt. Und da der Weg nach unten führt, auch sämtliche weitere Spuren verbirgt. Nach etwa 50 Metern teilt sich der Stollen plötzlich in einen linken Weg und einen rechten Weg. Welchen werden unsere Abenteurer wählen? Sollten sie den linken Weg nehmen, lässt sich alsbald ein bläuliches Schimmern erahnen und kältere Luft zieht um die Nasen der AbenteurerInnen. Die Feuchtigkeit hat den morastigen Boden aufgeweicht und schmatzt bei jedem Stiefeltritt. Nach nur wenigen Metern führt der Stollen um eine Biegung nach links und steigt recht rasant an. Wenn die SC die Rampe erklimmen, können sie schon von einiger Entfernung das stete Tropfen von Wasser hören. Oben angekommen, werden sie einen Blick auf die vor ihnen liegende Höhle werfen können. Bläulich schimmerndes Moos an den Wänden und auf dem Boden taucht das ganze Ambiente in ein kühles Licht und lässt die Größe der Höhle von etwa 50 x 50 Metern erahnen. Von der Decke hängen unzählige Stalaktiten und geben der Decke ein gefährliches Aussehen. Denn es scheint so, dass bei jeder Erschütterung die Stalaktiten wackeln und zu fallen drohen. Genau auf der gegenüberliegenden Seite wächst ein mächtiger violetter Pilz in die Höhe, der jedoch in Wahrheit kein mächtiger Pilz, sondern eine gebastelte Attrappe aus Holz und Leinen ist. Denn dies ist die Zuflucht eines schon lange verstorbenen Tüftlers, der offensichtlich im Gang vergessen wurde und sich nicht mehr an das Losungswort des Tores erinnern konnte. Schaffen es die SpielerInnen, auf die andere Seite der Höhle zu kommen, den Pilz zu enttarnen und die Höhle zu entdecken, können sie einen Flammenwerfer in ihre Hände bekommen, der vielleicht noch wertvolle Dienste verrichten wird. Der linke Stollen ist also eine Sackgasse. Und der rechte Stollen scheint der zu sein, der auf die Fährte der Kristalldiebe führt. Also folgen wir diesem Pfad. Und tatsächlich, nach nicht einmal 100 Metern scheinen die Abenteurer etwas zu entdecken. Irgendetwas huscht dort in den Gängen herum. Was mag das sein? Es bewegt sich auf allen Vieren und stößt regelmäßig an die Wand, beschwert sich lauthals. Nur wenn es die SpielerInnen zuerst wahrnimmt, versteckt es sich. Hierbei handelt es sich um einen völlig verwahrlosten jungen Menschen, Kunibert. Der ist leider durch einen Erdrutsch tief in die Erde gekommen und hat sich innerhalb dieses Stollens verlaufen. Er war mit seinem Bruder Jan unterwegs, den er aber schon lange nicht mehr gesehen hat. Sehen, das ist der Punkt. In der Dunkelheit kann er überhaupt nichts sehen, denn Menschen haben keine Dunkelsicht und ist nahezu blind. Das ist der Grund, warum er ständig gegen alle Wände läuft. Durch die lange Zeit alleine ist er ziemlich verrückt geworden und hält unsere Abenteurer erst für ein Trugbild, das ihm vorgegaukelt wurde. Ähnlich wie dieses Trugbild, was er vor einigen Stunden, vielleicht einem Tag, gesehen hat, das von glühenden Salamandern mit Schwertern und einem Kristall im Gepäck. Ja, ja, ganz klar. Er wird anfangen, mit sich selbst zu sprechen, das Trugbild, das er dort sieht, zu verleumden. Und erst, wenn die Charaktere auf die Idee kommen, ihn anzufassen, wird er geschockt sein. Denn das kann ein Trugbild natürlich nicht. Dann wird er begreifen, dass es sich hierbei tatsächlich um GnomInnen handelt und sie anflehen, ihn zurück an die Oberfläche zu bringen. Er würde alles dafür tun, diesen Stollen zu verlassen. Und Jan, sein Bruder, ja, der soll auch gerettet werden. Doch wo er sich befindet, das kann er leider nicht sagen. Er sieht ja selbst kaum etwas. Er misst die Zeit, die er hier unten verbringt, übrigens in Ratten und ist ziemlich genau seit 146 Ratten hier unten. Wie werden unsere Abenteurer mit diesem verrückten jungen Menschen umgehen? Und was hat es mit diesen ominösen Feuersalamandern auf sich? Nun, das kann ich dir als Spielleiterin ja jetzt verraten. Es handelt sich um Feuermolche. Diese haben normalerweise einen heißen Hort, an dem sie sich befinden. Etwa eine Grube aus Lava, die ihre warme Energie speist. Leider kaltet ihr Heimathort aus. Und so haben sich die Späher der Feuermolche aufgemacht, um einen neuen Standort zu suchen und sind dabei durch ihre Wärmesensorik auf Patuvaladon und Wetterstein getroffen. Patuvaladon einerseits durch die Juckelbeeren, die eine tropische und massive Hitze ausstrahlen, wenn sie in voller Blüte stehen, und Wetterstein andererseits durch ihre vielen Essen und die dazugehörigen Feuer, die angefacht und am Laufen gehalten werden müssen. Die Vorgehensweise der Feuermolche ist immer gleich. Sie entführen Kinder von anderen Völkern, erziehen sie zu grausamen Tanaruks, indem sie unheilige Rituale ihrer Gottheit Sucht vollführen und lassen diese Monster dann auf ihre Feinde los. Sind diese geschwächt, rücken dann die Feuermolche selbst los und erledigen den Rest. Kurz bevor sie das Lager der Feuermolch-Vorhut erreichen, scheint noch ein weiterer Stollen abzugehen, vor dem ein Schild warnt, nicht hineinzugehen. Es ist sogar auf Gnomisch verfasst und ein Totenkopf ist über dem Eingang des Stollens angebracht. Hier ist wieder eine nette Möglichkeit angebracht, die Neugierde der GnomInnen ausspielen zu lassen. Meine Abenteurer konnten es sich nicht nehmen lassen, dieser Höhle einen Besuch abzustatten, und der darin lauernde Basilisk hätte sie fast erledigt. Nun nähert sich unser One-Shot mit großen Schritten dem finalen Kampf. Denn das Lager der Feuermilch. Denn das Lager der Feuermolch-Vorhut stellt die große Bedrohung des Abenteuers dar. Hier finden wir insgesamt 3 Tunnel. Ein riesengroßer Tunnel führt weit weg ins Gebirge, tief hinein. Dort, wo der Hort der Feuermolche ist. 2 weitere führen von diesem Lager in die entgegengesetzte Richtung. Einer direkt nach Patuvaladon und ein anderer nach Wetterstein. Vor den beiden Tunneln, die jeweils nach Patuvaladon und Wetterstein führen, steht jeweils ein Käfig. Der vor Patuvaladon ist noch verschlossen. Der vor Wetterstein schon geöffnet. Die Feuermolche, sofern sie nicht die Anwesenheit der Abenteurer bemerkt haben, scheinen eine kurze Rast an einem Lagerfeuer zu machen und sich aufzuwärmen. Mit großen Gesten wird gestikuliert und der Kristall hin und her gezeigt. Vielleicht diskutieren die Feuermolche über einen möglichen Zauber, der Patuvaladon vor ihrem Monster schützt. Im Käfig randaliert der Tanaruk. Und ist Kunibert dabei, wird er seinen Bruder Jan erkennen und natürlich in Tränen ausbrechen und nichts anderes können, als sofort loszulaufen und versuchen, ihn zu befreien. Jetzt entbrennt der Kampf. Schaffen es die SpielerInnen, die Feuermolche zu besiegen, bevor sie den Tanaruk auf Patuvaladon loslassen? Oder verfolgen sie den Tanaruk bis Patuvaladon und stellen ihn dort, hoffend, dass er keinen größeren Schaden bei der Bevölkerung angerichtet hat, die ahnungslos ihrer Dinge geht? Der Tanaruk, der auf Wetterstein losgelassen wurde, hat unbeobachtet einen Keller erreicht, damit die Mauern von Wetterstein überwunden und unzählige zivile Opfer gefordert, inmitten der Zwergenfestung, die eigentlich für Sicherheit und Schutz steht. Patuvaladon haben unsere Helden gerettet. Doch Wetterstein hat den blutigen Preis bezahlt. Sicherlich werden sie sich fragen, was passiert wäre, wenn sie zuerst den Weg nach Wetterstein genommen hätten. Und genau das beantworte ich dir jetzt. Vorab möchte ich sagen, dass der Weg in Richtung Wetterstein natürlich ein Weg ist, dem ich wenig Chancen zurechne, dass er tatsächlich genommen wird. Aber um den SpielerInnen auch die Möglichkeit zu geben, tatsächlich zu wählen und sich zu überlegen, wie sie die Charaktere ausspielen möchten, habe ich natürlich auch die Richtung vom Wetterstein ausgeschrieben. Dieser Weg scheint auf den ersten Blick weniger riskant, da er ja regelmäßig benutzt wird. Deswegen muss der Feind einer sein, den man bereits kennt, aber von dem man erstmal nicht ahnt, dass er der Feind ist. Und so treffen unsere Helden in einer Höhle auf einen Zwerg, Siegmund Goldhammer. Dieser sitzt auf einem Stein und ist eine Stulle. Unweit von ihm ist ein Haufen aus dem Berg gebrochener Steine, vor dem eine Schubkarre mit Werkzeug und einem gefüllten Leinbeutel steht. Soweit so gut, nichts Aufregendes, ein Zwerg, der offensichtlich einen Arbeitsauftrag hat, das heißt, er schürft nach Edelsteinen oder baut wichtige Kohle ab. Allerdings wird den SpielerInnen sein prächtiger Ring auffallen. Es ist ein Ring, der ein Familienwappen trägt und natürlich auch Fragen aufwirft. Das heißt, hier kann die Neugierde der GnomInnen dazu führen, dass der Zwerg in die Bredouille kommt, denn er wird nicht wirklich beantworten können, was für Fragen sie über die Familie stellen. Und tatsächlich werden sie auch unter dem Geröllhaufen eine Stiefelspitze hervorlugen sehen. Diese Stiefelspitze gehört zu seinem Zwergenkollegen, der mit ihm in dieser Höhle gegraben hat. Denn als sie auf eine Ansammlung seltener Edelsteine getroffen sind, stritten sich die beiden über die Verteilung der Edelsteine. Kurzum schlug Siegmund seinen Kollegen tot, raubte seinen Familienring und begrub ihn anschließend unter einem Berg aus Steinen. War er gründlich genug? Nachdem unsere Helden diese Situation geklärt haben und sie weiter in Richtung Wetterstein reisen, werden sie plötzlich von einer heftigen Erschütterung erfasst. Irgendwo in weiter Ferne scheint etwas explodiert zu sein. Und wir wissen jetzt schon genau, was es ist. Denn der Tunnel, der bis zum Zwergenkeller gegraben werden musste, um den Tannerruck nach Wetterstein reinzubringen, musste auf die letzten Meter freigesprengt werden. Diese Erschütterung sorgt dafür, dass die weite Brücke, die über den Schlund vor Wetterstein führt, eingebrochen ist. Die Karte, die die SpielerInnen mithaben, zeigt, dass ein alter Pfad tief in den Berg hineinführt und über einen unterirdischen See auf der anderen Seite wieder hoch und nach Wetterstein führt. Dies ist der einzige Weg, der von den SpielerInnen noch genutzt werden kann. Jetzt oder nie. Tief unten im Gebirge befindet sich ein gigantischer See. Was die SpielerInnen nicht wissen, in diesem gigantischen See wohnt auch ein gigantisches Seeungeheuer. Doch es schläft schon seit einigen hundert Jahren. Also schnappen sie sich das Boot, das sie über diesen See bringen soll. Leise tauchen die Paddel in das tiefe, dunkle Wasser ein. Wir bringen so unsere GnomInnen weiter und weiter auf den See hinaus. Etwa auf der Mitte bemerken sie ein paar schwirrende Lichter an der Oberfläche des Wassers. Irrlichter. Jetzt wird es spannend, ob unsere Helden es schaffen, diesen Irrlichtern zu entkommen oder ob sie sich diesen hingeben und das alte Wesen im Wasser wecken. Sollten es die SpielerInnen schaffen, auf der anderen Seite anzukommen und nach Wetterstein zu gelangen, werden sie noch rechtzeitig kommen, um den Tannerruck in Wetterstein zu besiegen. Den im Keller befindlichen Tunnel werden sie entdecken, ihm folgen können und in das verlassene Lager der Feuermolche vorstoßen. Dort sehen sie das, was ich dir eben schon gesagt habe, nur dass die Feuermolche nicht mehr da sind und beide Käfige geöffnet sind. Patuvaladon wurde schwer von dem Tannerruck getroffen und es hat viele zivile Opfer gegeben. Die Feuermolche sind verschwunden und von ihnen keine Spur. In beiden Fällen, egal ob die SpielerInnen nach links, also in den unbelebten Stollen, oder nach rechts Richtung Wetterstein aufgebrochen sind, sie haben nun einige Tage Zeit, bevor sich heller Schein aus dem großen Tunnel in Richtung des Feuermolchhortes regt und das Eintreffen der Feuermolcharmee ankündigt. Wie werden die SpielerInnen reagieren? Werden sie Vorkehrungen treffen? Werden sie Patuvaladon evakuieren oder in der Zwergenfestung Wetterstein Zuflucht suchen? Egal wie deine HeldInnen sich entscheiden, hier endet das One-Shot und es lässt einiges am Potenzial offen, eine Kampagne zu werden. Oder vielleicht eine gute Geschichte für die Hintergrundinformationen für einen neuen Charakter, der ausgesandt wurde, um eine neue Bleibe für sein Volk zu suchen. Oder von seinem Volk getrennt wurde, auf der Flucht vor den bösen Feuermolchen und damit einen natürlichen Feind hat, dem er oder sie böse gegenübergestellt ist. Egal wie du dieses One-Shot nutzt, ich hoffe, du und deine SpielerInnen haben sehr viel Spaß dabei. Das PDF findest du wie gewohnt in der Folgenbeschreibung und ich würde mich sehr über ein Feedback freuen. Schau auch gerne in die anderen Abenteuer rein, vielleicht findest du ja etwas, was dir ebenso oder sogar mehr zusagt. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt: Würfel mal auf!